Reingehört, ein Podcast der VRM. Mainz wächst. Seit 15 Jahren steigt die Einwohnerzahl stark an, auch die Mieten steigen, der Wohnraum aber nicht. Die Lage für den Wohnungsbau ist dramatisch. Warum das Raum- und Stadtplanungsbüro Bechtold Grass Space & Options trotzdem einen neuen Stadtteil kürzlich abgelehnt hat und wo es stattdessen mehr und vor allem bezahlbaren Wohnraum in Mainz vorsieht. Wir haben reingehört. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 201 von Reingehört. Mein Name ist Caroline Münch, ich bin Volontärin bei der VRM und bei mir zu Gast ist heute Paul Lassay, Lokalredakteur in Mainz. Herzlich willkommen.
Hallo.
Im OB-Wahlkampf 2019 hat damaliger Amtsinhaber Michael Ebling vorgeschlagen, einen neuen Stadtteil zwischen Hechtsheim und Ebersheim zu errichten. Jetzt hat Oberbürgermeister Nino Haase die Ergebnisse aus dem Gutachten des Raum- und Stadtplanungsbüros aus Karlsruhe für den Außenbereich von Mainz vorgestellt. Das Gutachten untergräbt ja den Vorschlag für einen neuen Stadtteil mehr oder weniger, verspricht aber dennoch Potenziale für den Wohnungsbau. Und zwar am südlichen Rand von Hechtsheim und rund um Ebersheim. Der Fokus lag dabei auf größeren Flächen mit einer Mindestgröße von rund 250 Wohneinheiten. Flächen, die sich schon in der Planung oder Realisation befinden, wie zum Beispiel der Zollhafen oder die GFZ-Kaserne, wurden dabei ausgeklammert. Das Gutachten für Innen- und Außenbereich von Mainz hat die Stadt ja schon 2021 beauftragt. War das Ergebnis jetzt eher überraschend oder konnte man das schon irgendwie erwarten?
So ganz überraschend war das Ergebnis nicht, wie du es eben schon gesagt hast, dass Michael Ebling damals im Wahlkampf schon mal ungefähr dieses Gebiet vorgeschlagen hat, dass da ein neuer Stadtteil entstehen könnte. Deswegen hat man schon erwartet, dass wenn das Gutachten Flächen findet, dass sie höchstwahrscheinlich in dem Bereich sich irgendwo befinden könnten. Also insgesamt hat sich das Gutachten ja das ganze Stadtgebiet angeguckt, dieses Außenbereichsgutachten und von Mombach oben im Norden bis unten nach Laubenheim haben die 11 Gebiete gefunden, die sie dann näher untersucht haben. Mhm. Und da sind dann nur diese Gebiete bei Hechtsheim, also im Süden von Hechtsheim und rund um Ebersheim sind dann übrig geblieben. Und bei 7 von den 11 Gebieten haben sie gesagt, das geht überhaupt nicht. Also es macht gar keinen Sinn, da was hinzubauen. Und dann gibt es jetzt, abgesehen von den Gebieten bei Hechtsheim und Ebersheim, die sie identifiziert haben, gibt es noch ein paar Gebiete, wo sie sagen, vielleicht könnte da irgendwann später mal was entstehen. Aber das sind Gebiete, wo es mehr Komplikationen einfach gibt.
Da kann man jetzt noch nicht direkt sozusagen loslegen. Ja, bevor wir in medias res gehen, nochmal die Frage, bei Reingehört schauen wir auch immer hinter die Kulissen der journalistischen Arbeit. Mich würde mal interessieren, wie lief das eigentlich ab? Seit wann wusstet ihr in der Redaktion von dem Gutachten? Habt ihr das auch mal zu Gesicht bekommen im Original oder hat die Stadt das hauptsächlich über Pressekonferenzen, sage ich mal, abgewickelt? Vielleicht kannst du uns da mal ein bisschen Einblicke in die Recherche geben.
Ja, also der Start des Gutachtens, das war ja damals, wurde das ja groß auch verkündet. Also wir wussten, dass es läuft und wir haben uns natürlich dann schon seit einer ziemlich lange jetzt gefragt, wann kommt denn das? Also wann stehen denn da die Ergebnisse fest endlich? Weil man geahnt hat, das müsste jetzt eigentlich fertig sein und irgendwie, warum wird es jetzt nicht veröffentlicht? Gefallen den Verantwortlichen die Ergebnisse nicht oder woran liegt das? Dann hat man halt jetzt so in den letzten Monaten dann immer mal gehört, ja, es ist fertig, aber wir können es noch nicht veröffentlichen. Und dann hat man auch so kleinere Sachen sind dann vielleicht mal durchgesickert. Irgendwie, dass man so eine ungefähre Ahnung hatte, was da vielleicht mal kommen könnte. Mhm. Aber die genauen Ergebnisse sind sehr unter Verschluss gehalten worden, was natürlich auch Sinn macht. Also es musste auch sehr unter Verschluss gehalten werden, weil es ja um diese Grundstücke geht, auf denen dann keine Bodenspekulation stattfinden sollte.
Ja, es macht auf jeden Fall Sinn. Wo genau sieht denn das Gutachtenpotenzial? Also woran grenzen die Flächen an? Im Artikel dazu gibt es ja auch Grafiken. Vielleicht kannst du das hier nochmal ein bisschen genauer beschreiben für unsere Hörerinnen und Hörer. Die Artikel übrigens habe ich in den Shownotes des Podcasts verlinkt.
Ja, also das ist einmal bei Hechtsheim, also südlich von Hechtsheim. Wenn man die Rheinhessenstraße rausfährt aus Hechtsheim, dann ist das auf der linken Seite und da kommt noch so ein Neubaugebiet, wenn man aus Hechtsheim da rausfährt, ganz am südlichen Rand und dahinter dann auf der linken Seite ist das dann so ein breiterer Streifen und dann gibt es noch das Areal, was davon wiederum so leicht nördlich gibt, so ein freigelassenes Areal, das ist am vorderen Heuergrund Bei Ebersheim ist es dann wiederum so, dass das, was da jetzt bebaut werden soll, am östlichen Ortseingang liegt. Also das ist ein kleines Stück, was südlich der Straße, die rein nach Ebersheim führt, liegt. Und der Großteil schmiegt sich so im Norden an Ebersheim dran, so ein Streifen quasi.
Wir haben ja jetzt schon gesagt, seit 2021 lief das Gutachten. Erste Ergebnisse gab es schon im Sommer, aber vor kurzem ist Haase damit erst vor die Presse getreten, um eben diese Bodenspekulation zu vermeiden. Denn das Ziel der Stadt ist es ja, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen mit diesem Projekt. Und deswegen will man eben vermeiden, dass Investoren das kaufen und teuer wieder verkaufen. Dafür wendet die Stadt Mainz allerdings etwas an, was es so vorher ja noch nicht gab. Sie will nämlich dafür die Bodenpreise für die geplanten Wohngebiete einfrieren und hat es auch am vergangenen Freitag im Stadtrat schon beschlossen. Kannst du das für uns mal ein bisschen einordnen? Was bringt das für Vor- und Nachteile mit sich und an welche Voraussetzungen ist das vielleicht auch geknüpft?
Ja, genau. Mit diesem Stadtratsbeschluss, es wurde da beschlossen, dass die eingefroren werden zum Stichtag am Freitag. Mhm. Das heißt, von da an, was da galt, das bleibt jetzt erstmal so, das wird sich nicht verändern. Mhm. Dann wird jetzt von einem Gutachterausschuss wird der Bodenrichtwert auf Basis der jetzt geltenden Werte festgestellt, unabhängig von der Stadt. Und nur noch zu dem Preis kann das Land dann da verkauft werden. Das Ganze ist Teil einer sogenannten städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme, heißt dieses Instrument, was bisher auch bundesweit noch nicht so häufig zum Einsatz gekommen ist und in Mainz noch gar nicht, weil es auch eben ein sehr aufwendiges Verfahren ist. Die Stadt hat auch gesagt, sie muss extra da jetzt noch ihr Team erweitern, um das durchführen zu können. Und um das überhaupt durchführen zu können, muss die Stadt auch nachweisen, dass das für die Allgemeinheit von großer Bedeutung ist, dass das durchgeführt wird, dass es einen großen Druck auf den Wohnungsmarkt gibt, dass dringend da Wohnraum geschaffen werden muss, weil man eben da in die Eigentumsverhältnisse ja auch vor Ort eingreift.
Ja, ist interessant, dass das sogar bundesweit noch nicht so häufig gegeben hat. Die Stadt hat ja in dem Fall auch ein Vorkaufsrecht für die Gebiete. Ne? Das heißt, sie könnte in Kaufverträge sozusagen hineinspringen. Gab es so etwas eigentlich schon mal bei der Stadt Mainz und warum ist das auch wichtig, um eben diesen bezahlbaren Wohnraum auch schaffen zu können?
Ich glaube, generell gibt es so ein Vorkaufsrecht häufiger, aber nicht in dieser Form, wie es hier vorliegt. Mhm. Also das bedeutet jetzt, dass wenn ein Grundstückseigentümer da jetzt sein Grundstück an einen Dritten verkaufen wollen würde, dann könnte die Stadt einfach sagen, nee, statt diesem Dritten kaufen wir das jetzt, weil wir dürfen als Erster zugreifen. Mhm. Genau, weil das Ziel der Stadt ist es eigentlich, in diesen beiden Gebieten jetzt die kompletten Flächen zu erwerben. Also sie wollen aber niemanden zwingen zu verkaufen. Die Eigentümer können auch selber da die Entwicklung dann vorantreiben, so entsprechend den Plänen, die jetzt entwickelt werden.
Ja gut, du hast, glaube ich, auch im Artikel mal geschrieben, sie will natürlich niemanden jetzt enteignen. Ne? Das sind teilweise, glaube ich, das ist auch Ackerland und will da ein bisschen auch sozusagen in die Verhandlungen dann reingehen, ne, mit den Eigentümern.
Ja genau, die wollen jetzt ins Gespräch gehen. Das grundsätzliche Verfahren sieht eigentlich vor, die Stadt erwirbt jetzt diese Flächen zu diesem festgelegten eingefrorenen Preis, entwickelt das, also macht da jetzt eine Bauplanung und irgendwie lässt da Landschaftsarchitekt Planungen aufstellen und verkauft dann eventuell das Land wieder zurück an die bisherigen Eigentümer oder wenn die das nicht wollen, an andere, die das dann entwickeln. Und benutzt den Unterschied in diesem Preis, also da sie das gekauft hat für diesen eingefrorenen Preis und dann wieder verkauft, zu aber einem gestiegenen Preis, nachdem das jetzt entwickelt ist und es da Baurecht gibt, nutzt dieses Geld dann dafür, um diesen ganzen Prozess zu finanzieren.
Wenn wir jetzt nochmal zurück zum Gutachten kommen, was war denn da eigentlich der ausschlaggebende Punkt bei dem Planungsbüro, sich gegen einen eigenen neuen Stadtteil auszusprechen? Weil die Gebiete sind ja doch relativ groß, die jetzt, also gerade in Ebersheim, die jetzt da angedacht sind.
Ja, in Ebersheim sprechen wir ja von 1400 bis 2520 Wohneinheiten, die da entstehen sollen. In Hechtsheim sind es 440 bis 790 Wohneinheiten, sodass es insgesamt 3300 Wohneinheiten sind für 9000 Menschen, die da insgesamt leben könnten, je nachdem, wie dicht das bebaut wird. Das wird sich ja alles noch zeigen. Das wäre natürlich schon eine Stadtteilgröße, irgendwie könnte man sagen. Aber die Planer haben gesagt, sie haben sich darauf fokussiert, dass man die bisherige Siedlungsstruktur logisch fortsetzt und ergänzt. Dass man nicht nochmal was komplett Neues schafft, weil das natürlich auch einen großen Ressourcenaufwand bedeutet. Also man muss alles komplett neu machen, Kanalisation, Erschließung, dass das einen großen Ressourcenverbrauch und Flächenverbrauch auch bedeuten würde und dass man deshalb sich darauf fokussiert hat, bisherige Siedlungen logisch zu ergänzen. Dabei haben natürlich einerseits so Naturschutz und solche Faktoren eine große Rolle gespielt, andererseits aber auch ÖPNV-Anbindung. Mhm. Bei Hechtsheim, bei dem Gelände, ist zum Beispiel die Straßenbahn gar nicht so weit entfernt von dem Gelände. Bei Ebersheim gibt es jetzt die Überlegung natürlich, die es vorher schon gab, aber die dadurch jetzt nochmal neuen Schub bekommt, die Straßenbahn bis nach Ebersheim zu verlängern eventuell. Und solche Faktoren haben da auch eine wichtige Rolle gespielt, wie das angebunden ist auch an Versorgungszentren etc., dass man sowas alles nicht komplett nochmal neu bauen muss.
Du sprichst es schon an, es gibt auch natürlich Chancen dadurch, gerade wenn man den ÖPNV anguckt. Deine ersten Ausführungen zeigen auch, die Stadtentwicklung ist ein komplexes Thema. Da sind viele Belange, die aufeinandertreffen. Die ausgewiesenen Flächen sind teilweise landwirtschaftlich genutzt. Dort liegen Freiluftschneisen und Ebersheim hat ja auch so ein bisschen so einen Weindorf-Charakter, der ja im besten Falle nicht so ganz verloren gehen soll. Gibt es denn da auch schon Bedenken von Seiten der Politik oder auch von den Bürgern selbst?
Ja, insbesondere in Ebersheim, also da hat zumindest die Ortsvorsteherin schon in der Stadtratssitzung dann in einer persönlichen Erklärung sich auch nochmal zu Wort gemeldet und ihre Bedenken gegenüber den Plänen da geäußert. Also sie sagt natürlich, dass sie es auch nachvollziehen kann, dass man Wohnraum braucht und dass man da auch eine Verantwortung hat, aber dass es gleichzeitig einige Bedingungen gibt, um das in Ebersheim wirklich umsetzen zu können. Also es braucht, natürlich muss der Ort dann auch irgendwie weiterentwickelt werden und ihr wäre es auch wichtig, dass nur eine gewisse Geschossigkeit da vorgesehen wird, also höchstens viergeschossige Gebäude und dass die Schule muss natürlich dann erweitert werden, es braucht mehr Kitas und so, und dass das alles fertig sein muss, bevor die ersten Leute in diese neuen Wohngebiete einziehen. Mhm. Also dass das nicht dann irgendwie jetzt sich alles zu sehr ballt. Und sie hat auch berichtet, es brodelt vor Ort. Und das kann man sich ja auch gut vorstellen, weil es eben für Ebersheim eine Verdopplung der Einwohnerzahl bis sogar noch mehr bedeuten würde. Und was es ja auch noch schwieriger macht, ist, dass es der ganze Prozess jetzt vorher überhaupt nicht diskutiert wurde in der Öffentlichkeit, weil dieses Gutachten eben ganz kurzfristig jetzt vorgestellt wurde. Und jetzt plötzlich ist der Entschluss da. Man fühlt sich da vor Ort in Ebersheim wahrscheinlich auch etwas überfallen quasi von diesem.
Ja, das ging jetzt alles Schlag auf Schlag. Aber ein bisschen so ein Hoffnungsfunke ist natürlich auch, dass es ja auch eine Bürgerbeteiligung dann in Zukunft auch noch geben soll. Wie schätzt du denn generell die Chancen dafür ein, dass man sich da einig wird und dass wirklich so viele Wohnungen, wie jetzt von dem Gutachten vorgesehen, da ja dazukommen?
Ich gehe davon aus, dass es nicht diese Maximalzahl am Ende wird, also nicht diese 3.300 Wohneinheiten. Ich schätze mal, dass man da eher dann in Gesprächen und in dieser Bürgerbeteiligung, das wird ein riesiges Thema sein, dass das nicht zu dicht wird, die Bebauung, und dass es auch irgendwie qualitativ hochwertig wird und irgendwie auch mit viel Grün und vor allen Dingen den Ort nicht irgendwie belastet. Deswegen gehe ich davon aus, dass das irgendwo wahrscheinlich in der Mitte zwischen dem minimalen und dem maximalen Wert landen wird. Aber ich erwarte auch ein paar heiße Diskussionen auf jeden Fall, weil vor allen Dingen auch mit den Eigentümern, da bin ich sehr gespannt, wie man da sich einigen wird.
Ja, bin auch gespannt, wie die Stadt da verhandeln wird und was dann dabei rauskommt. Man weiß ja auch, in Mainz vor allem bezahlbarer Wohnraum fehlt. In Mainz ziehen ja auch immer mehr Studenten her und es soll ja auch dieser Biotechnologie-Campus jetzt entstehen, wo man auch weiß, es wird noch viel zuzugeben. Dazu kommt, dass es auch jetzt im Wohnungsbau kaum rentabel ist für Investoren. Reichen denn diese ausgewiesenen Flächen im Gutachten aus, um jetzt der Wohnungsnot, sag ich mal, entgegenzuwirken, oder muss da noch viel mehr getan werden? Also es laufen ja in Mainz parallel auch noch andere Projekte. Ja, wie schätzt du das ein?
Also es gibt ja noch Raum für rund 10.000 Wohneinheiten in Mainz, die noch entwickelt werden können. Da gibt es schon Beschlüsse und Baurecht und da kann losgebaut werden. Da müssen noch teilweise die Flächen freigeräumt werden, wie jetzt GFZ-Kasernen oder so. Aber im Grunde steht da fest, hier soll Wohnraum entstehen. Und dann jetzt nochmal diese bis zu 3.300 Wohneinheiten. Das ist schon ein gewisses Potenzial, würde ich mal sagen. Das reicht. Mhm. Das ist schon ein Puffer, den man erstmal zubauen muss. Ich denke, das ist jetzt mittelfristig, dürfte das erstmal auf jeden Fall für eine gewisse Entlastung sorgen, wenn dieser Prozess denn wie geplant abläuft. Mhm. Und dann wird sich irgendwann wahrscheinlich auch der demografische Wandel etwas stärker auswirken, dass eventuell auch nochmal den Druck auf den Wohnungsmarkt vielleicht verändern wird. Es gab früher Gutachten, also die sind schon ein paar Jahre jetzt alt, aber noch nicht so alt, die eigentlich so ab den 2030er Jahren irgendwie so ein bisschen Nachlassen dieses Drucks gesehen haben, wegen dieses demografischen Wandels eben, dass da viel Wohnraum auch frei wird, weil diese große ältere Generation dann langsam da mehr und mehr Leute natürlich versterben. Und aber muss man mal schauen, ob die überhaupt noch dann auch so zutreffen werden.
Ja, sehr interessant auf jeden Fall. Wenn wir jetzt nochmal zu der Förderquote gucken von sozialem Wohnungsbau. Ne? Aktuell gilt in Mainz ja bei neuen Bauvorhaben, dass mindestens ein Drittel der Wohnungen so eine gedeckelte Miete haben sollten. Am Mittwoch hat der Stadtrat ja jetzt für bestehenden und neuen Mietwohnbau eine Erhöhung dieser 33-prozentigen Förderquote auf bis zu 80% in einzelnen Baufeldern beschlossen. War das auch so ein Schritt in die richtige Richtung? War das dringend nötig und wichtig? Ne? Manche sagen ja auch bei solchen Maßnahmen, dass das nur so ein Tropfen irgendwie auf dem heißen Stein ist in dieser Wohnungsnot. Wie ordnest du das ein?
Ja, das war wahrscheinlich schon ein wichtiger Schritt aus zwei Gründen. Einmal, weil, wie du auch schon gesagt hast, das im Moment schwierig ist für die Investoren überhaupt noch Wohnraum zu schaffen, weil die Zinsen so deutlich angestiegen sind und dadurch sich das nicht mehr so lohnt, überhaupt Wohnraum zu schaffen. Und durch diese höhere Förderquote können die einfach höhere Förderkredite von der Landesbank nehmen, die zu sehr günstigen Konditionen rausgegeben werden. Dagegen muss man dann halt diese Wohnungen zu einem günstigen Mietpreis dann am Ende vermieten für 20 bis 30 Jahre, aber kriegt halt diesen sehr günstigen Kredit. Und das ermöglicht dann für einige Investoren wieder weiterzubauen. Das war ein wichtiger Grund dafür. Aber hinzu kommt auch, dass ja jedes Jahr viele Wohnungen aus dieser Bindung fallen. Das sind jedes Jahr mehrere hundert Wohnungen. Mhm. Da gab es jetzt auch eine Anfrage im Stadtrat und da konnte man sehen, dass 2027 sind es fast 1000 Wohnungen, die da rausfallen. Also das ist ein riesiger Schlag für diesen Bestand an günstigem, also geförderten Miet. Wohnungsraum. Deswegen ist es wichtig, dass da welche nachkommen. Und wenn da jetzt total die Bautätigkeit einbricht, dann werden ja in 3-4 Jahren auch, wird dann ja nichts fertig und dann fällt dieser Bestand einfach zusammen. Und deswegen ist es wichtig, dass da weitergeht. Deswegen war dieser Beschluss auch so wichtig.
Kurbelt also den Wohnungsbau etwas an, was ja momentan, wie du schon sagst, sehr relevant ist. Wenn wir jetzt nochmal kurz in die Vergangenheit blicken, bevor die Folge dann auch schon endet, welche gelungenen großen Projekte gab es denn eigentlich auch in Mainz schon? Also wenn man jetzt auch mal die Wohnraumnachverdichtung anschaut, da hat das Gutachten ja auch nahegelegt, dass zum Beispiel in der Alt- und Neustadt da noch einiges rauszuholen ist.
Genau, das war dieses Gutachten zum Innenraum, also wo man durch Lückenschlüsse, Aufstockung, Aktivierung von Wohnraum oder Wohnungen oder Häusern noch Wohnraum in dem bereits bebauten Gebiet in Mainz schaffen könnte. Da wurden 900 Wohneinheiten identifiziert, bei denen aber sehr unklar ist, wie viele davon man wirklich auch realisieren kann. Weil das immer davon abhängt, ob der jeweilige Eigentümer da vor Ort da irgendwie Interesse dran hat, die nötigen Mittel hat. Und so, das ist ein sehr, sehr weiter Weg, um dieses Potenzial von diesen 900 Wohneinheiten da zu heben. Also wird es auf keinen Fall passieren. Davon abgesehen passiert diese Nachverdichtung ja gerade in den äußeren Stadtteilen sehr häufig auch, dass da alte Häuser abgerissen werden und dann kommen da viel größere Häuser hin, was natürlich einerseits neuen Wohnraum schafft, andererseits vor Ort aber auch immer zu Konflikten führt, weil natürlich das dann teilweise sehr breite, hohe, neue Häuser sind, wo vorher so ein kleines, schmales Häuschen stand. Da ist auch immer die Diskussion darüber, wie viel die Orte verkraften können davon.
Ja, manch einer sagt ja jetzt schon, dass es in der Innenstadt kaum noch, ja, sozusagen Erholungsplätze oder so ein bisschen Freiluftschneisen, wenn man das überhaupt in der Stadt sagen kann, gibt. Was sind denn jetzt, wenn man jetzt mal den Außenbereich wieder betrachtet, also Ebersheim, Hechtsheim, was sind da die nächsten Schritte und wie lang denkst du, wird sich dieses Ganze noch hinziehen? Und da muss ja einiges in die Wege geleitet werden, von Grundstückskäufen bis hin zu Baugenehmigungen und Bebauungsplänen dann auch.
Ja, genau, da stehen jetzt sehr viele Prozessschritte an, also von jetzt müssen nochmal so erweiterte Voruntersuchungen getroffen werden, irgendwie wie da genau was bebaut werden kann, dann müssen die Grundstücke irgendwie organisiert werden und dann muss auch die Bürgerbeteiligung soll dann starten, dann müssen Flächennutzungspläne dann eventuell auch geändert werden, Bebauungspläne aufgestellt, das dauert alles Jahre, deswegen war jetzt so die Ansage, also die Stadt wollte sich nicht festlegen lassen auf ein Startdatum, wann da der erste Bagger rollen könnte. Aber es wurde so davon gesprochen, dass wahrscheinlich in 10 Jahren möglicherweise sein könnte.
Ja klar, jetzt müssen ja auch erstmal die Preise verhandelt werden und das dauert dann doch länger, immer als man denkt, gerade bei so komplexen Verfahren. Ja, dann sage ich schon mal vielen Dank dir für deine Einblicke und für das Update zur Mainzer Wohnungsbaulage. Falls ihr Kritik oder Anregungen habt, schickt sie uns gerne an audio@vrm.de und wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert auch gerne unseren Podcast. Danke dir nochmal, Paul, und danke auch an alle, die reingehört haben. Macht's gut und bis nächste Woche.
Sehr gerne. Ciao.
Reingehört ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und mittelhessen.de. Redaktion und Produktion die VolontärInnen der VRM. Ihr erreicht uns per Mail an audio@vrm.de.